Willkommen bei Athenes Tochter,
dem mythischen Podcast. Am Mikrofon
Clara und Iris. Hallo Freunde der Mythologie. Wir gehen live vom Olymp in 3, 2, 1.
Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
Heute geht es mal wieder um ein paar Nebengötter.
Aha, also keine Göttinnen wie beim letzten Mal, sondern Nebengötter.
Genau, Männer. Wir kommen jetzt nämlich zu den Nebengöttern und ich habe einmal Janus und einmal Eros dabei.
Mal gucken, was ich weiß. Also Eros ist doch der Gott der Liebe, oder?
Ja, so ähnlich.
Und Janus, war das der mit den zwei Gesichtern?
Genau, ich bin beeindruckt.
Aber jetzt hört mein Wissen auch schon auf und ich freue mich, wenn du mir mehr zu den beiden erzählen kannst.
Also wir fangen mit Janus an. Zum Ersten ist Janus ein sehr besonderer Gott, da er schon rein römisch ist. Es gibt also kein griechisches Gegenstück. Er steht sozusagen für den Zwiespalt, also Leben, Tod, Licht, Schatten.
Also und Gegensätze sozusagen.
Genau. Und er steht auch für Entscheidungen, aber im Gegensatz zu beispielsweise Hekate, die sozusagen auch für Kreuzwege steht, also Entscheidungen mit mehreren Möglichkeiten, steht Janus sozusagen nur für die Entscheidungen mit zwei Möglichkeiten.
Okay.
Und das ziemlich Besondere daran ist, dass er laut der Mythologie ein Sohn des Saturn, also Kronos, und einen Sterblichen sein soll. Und ja, ich finde es ziemlich besonders.
Von Kronos-Kindern haben wir noch nicht so richtig viel gehört, oder?
Von Kronos-Kindern?
Ach so, das sind die Titanen. Ne, die Götter sind alle. Die olympischen Götter sind alle.
Die erst sechs.
Ja, verstehe. Okay, ich nehme alles zurück.
Du bist echt niedlich.
Von Kronos-Kindern haben wir ja schon jede Menge gehört.
Ja. Ich finde es aber ziemlich interessant, dass Kronos sozusagen noch weitere Kinder bekommen hat, obwohl er halt schon die, ja, Prophezeiung. Erinnere dich zurück.
Dass sein Sohn ihn umbringen wird.
Genau, bekommt. Finde ich ziemlich interessant. Und sozusagen, Janus steht auch sozusagen so ein bisschen für die Stadt Rom, weil, was weißt du über den Raub der Sabinerinnen?
Also ich weiß nur, das ist ja so eine Stadtgründungssage, oder?
Genau, das ist eine Stadtgründungssage um Rom. Nämlich, Rom wurde ja eben von Romulus gegründet. Ja, ich weiß, es waren eigentlich Zwillinge, Remus und Romulus, aber laut der Legende wurde eben Remus erschlagen und Romulus steht als Stadtvater. Und der hat einfach nur ein paar Siedler und keine Frauen. Erkennst du das Problem?
Ja, und dann denken die, na, wenn man keine Frauen hat, muss man sich welche rauben. Ist ja ganz klar.
Naja, die haben es erstmal so versucht, aber die meisten Fürsten wollten einfach nicht. Kann ich verstehen. Und dann haben die sich einfach irgendwelche geklaut.
Frauen hat mal wieder keiner gefragt, oder?
Ja, und sozusagen Romulus' Frau Hersilia war sozusagen am Anfang total störrisch, aber sozusagen, sie hat dann auch letztendlich den Krieg zwischen den männlichen Sabinern und sozusagen der Stadt Rom verhindert, auf Geheiß des Gottes Janus. Daher steht eben Janus auch eben für die Stadt Rom. Ich würde mal einfach schätzen, wenn Janus nicht gewesen wäre, dann, ja, gäbe es Rom wahrscheinlich nicht.
Wäre dann gleich am Anfang abgefackelt worden.
Wahrscheinlich. Und deshalb gibt es auch einen Janus-Tempel, der immer dann geöffnet wurde, wenn im Römischen Reich Krieg herrschte und solange Frieden herrschte, war er geschlossen. Und da sozusagen meistens immer irgendwo im Römischen Reich Krieg geherrscht hatte, war ziemlich oft offen. Und das Besondere, unter Augustus war sogar ganze zweimal geschlossen.
Deswegen wird ja auch Augustus als der große Friedensfürst immer gefeiert.
Genau. Ja, zu Janus ist nicht relativ viel bekannt. Er hat eben auch so einen ähnlichen Stab wie Hermes. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem weitaus interessanteren Gott, nämlich Eros. Also, was weißt du nochmal über Eros?
Das ist der Liebesgott. Man sollte ihn nicht mit einem Eros verwechseln.
Mit einem was?
Eros. Elektroros.
Der war gut. Aber wenn man es ehrlich Also sozusagen Eros ist nicht der Gott der Liebe, sondern Gott der begehrlichen Liebe.
Aha.
Also weil Aphrodite ist die Göttin der Liebe.
Mhm.
Mussten, seine römische Erscheinungsform ist Amor und später auch Cupido.
Achso, das sind die Typen, die immer mit Pfeil und Bogen dargestellt werden.
Genau, und diese kleinen Bengel mit Flügelchen und Pfeil und Bogen, genau die.
Okay.
Und es gibt sozusagen ganz verschiedene Versionen, wie Eros sozusagen entstanden ist. Die erste Version ist, dass er mit Gaia, Nyx, Tartarus und Erebos sozusagen zu den fünf Urmächten gehört.
Mhm.
Also dass er schon, also gleich wenn Chaos erschaffen wurde. Die zweite Version ist, dass Eros und sozusagen ein weiterer Begleiter Aphrodite, Chimeras, dass die liebende Sehnsucht,
mhm.
also Gott der liebenden Sehnsucht, mit Aphrodite gleichzeitig entstanden ist und sie seit ihrer Geburt begleiten. Die dritte Version ist, dass er ein Sohn der Nyx ist
mhm.
und mit Chaos das Geschlecht der Vögel hervorgebracht hat.
Okay.
Willst du nicht wissen, wie?
Nein, ich möchte es nicht wissen, wie.
Und die vierte Version ist, dass er ein Sohn der Aphrodite und als Vater werden Ares, Zeus oder Hermes aufgeführt.
Okay.
Also ich persönlich finde die vierte Version am
plausibelsten.
Ja.
Hm.
Naja, oder eben halt die erste.
Hm.
Er spielt auch in verschiedenen griechischen Tragödien und Komödien, wie beispielsweise Antigone. Das ist eine Tragödie, ich weiß. Vor und er versucht dann eben Haimon, das ist der Sohn von Kreon, heißt er, davon zu überzeugen, dass eben er sich gegen Antigones Verurteilung oder Hinrichtung besser gesagt stellt, und das zeigt eben auch einen besonderen Zwiespalt, nämlich Eros auf der einen Seite und die Loyalität zu seinem Vater auf der anderen Seite. Aber was glaubst du, wer war stärker?
Eros.
Genau. Du kennst die Tragödie. Ich wäre täuscht, wenn du das falsch gesagt hättest. Ja, eine andere sehr bekannte Geschichte von Eros ist die Geschichte mit Psyche. Das ist eine griechische Prinzessin, die sozusagen laut einer Orakelprophezeiung an ein Biest verheiratet werden sollte. Und wurde sie dann auch, aber letztendlich war es eigentlich nur Eros. Und das ist ein bisschen schade eigentlich, die Geschichte, ein bisschen traurig, naja, oder auch glücklich am Ende. Nämlich, sie hat ihm, Eros erlaubt ihr dann auch einmal, ihre Familie wiederzusehen und Psyches, Schwestern, waren dann eben neidisch auf sie und haben ihr dann nämlich, achso, das muss ich noch sagen, Psyche durfte nie eben das Gesicht ihres Mannes sehen und, ihre Schwestern haben ihr dann eingeredet, dass es ein ganz böses Monster ist.
Mhm.
Und dann hat sie einmal heimlich nachts mit einer Kerze in sein Gesicht geleuchtet. Und naja, in der Geschichte soll Eros halt total schön gewesen sein. Und das hat sie dann aus irgendeinem Grund so erschreckt, dass heißes Wachs in sein Gesicht getropft ist. Und davon ist er halt aufgewacht und hat sie verstoßen. Aber sie hat sozusagen so lange um seine Liebe gekämpft, bis sie sozusagen am Ende wieder glücklich vereint waren. Und laut der Geschichte haben die beiden dann auch geheiratet. Ja, und waren dann glücklich auf dem Blumen. Die Vorgeschichte dazu ist, dass Psyche sollte halt total schön gewesen sein. Und es hat Aphrodite nicht gefallen. Und dann hat sie ihm Eros geschickt, dass sie, weil Eros hat zwei Arten von Pfeilen, nämlich einmal goldene Pfeile, die dich in jemanden unglaublich verliebt machen, und einen kleinen Pfeil, der eben diese, ja, Gefühle komplett abtötet.
Mhm.
Und Eros sollte sie mit, glaube ich, dem pleiernen Pfeil abschießen. Und als der Liebesgott dann ihr Gemach betritt, verletzt er sich eben durch ihre Schönheit aus Versehen an einem der Pfeile, und es war halt ein goldener Pfeil.
Dumm gelaufen.
Naja, die beiden sind trotzdem ein schönes Paar, würde ich mal einfach behaupten. Und es gibt sozusagen von Eros zwei Darstellungsarten, nämlich einmal als, ja, undefinierbares Götteralter, also als, ja, erwachsen würde ich einfach behaupten, mhm. und eben als Kleinkind mit Flügeln und als Pfeil und Köcher.
Mhm. Aha. Das ist ja alles sehr aufregend mit Eros.
Witzig.
Und ich nehme an, dass so uns beim nächsten Mal noch mehr Nebengötter präsentierst.
Und dann werden wir dann auch langsam fertig mit den Nebengöttern. Und kommen zu den Helden und Heldinnen der griechischen Mythologie.
Aber vorher hören wir dann in der nächsten Episode noch was über den letzten Nebengott. Bis dahin, tschüss. Das war Athenes Tochter.
Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.